Genau. Wie Hanna schon gesagt hat, wir wollen heute das ein bisschen anders machen. Ups. Weil wir eine Predigtserie beenden. Und wie wir schon die letzten Wochen immer gesagt haben und ihr auch gelesen habt und gehört habt, ist das Ende des Textes, über den wir jetzt so lange gesprochen haben, ja, der hat es in sich. Und deswegen möchten wir hinterher einfach auch Raum geben, darauf zu reagieren und einen Raum öffnen, wo Gott sprechen kann. Und ich möchte euch, wie wir uns das angewohnt haben, seit einer Weile einladen, zur Textlesung aufzustehen. Ich lese aus dem 4. Mose 14. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes und der Herr sprach zu Mose, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Dich aber will ich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Dann sprach der Herr zu Mose und Aaron, wie lange sollen mir dieses böse Volk noch Vorwürfe machen? Ich habe ihre Klagen gehört. Richte ihnen Folgendes aus. So wahr ich lebe, werde ich euch genau das antun, mit dem ihr mir in den Ohren gelegen habt, spricht der Herr. Ihr alle sollt hier in der Wüste sterben. Weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, soll keiner von euch, der 20 Jahre oder älter ist und gemustert wurde, seinen Fuß in das Land setzen, das ich euch mit einem Eid zugesagt habe. Nur Kaleb, der Sohn Jefunnes, und Josua, der Sohn Nuns, sollen davon ausgenommen sein. Aber eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden von euren Feinden verschleppt werden, bringe ich sicher in das Land. Sie werden dieses Land kennenlernen, das ihr ausgeschlagen habt. Eure Leichen werden jedoch in der Wüste verwesen und eure Kinder müssen die Folgen eurer Treulosigkeit tragen. Sie sollen 40 Jahre lang als Hirten durch die Wüste wandern, bis auch der letzte von euch in der Wüste gestorben ist. Weil die Männer 40 Tage das Land erkundet haben, sollt ihr 40 Jahre lang die Folgen eurer Sünde tragen. Ein Jahr für jeden Tag. Ihr sollt erfahren, wie es ist, mich zum Feind zu haben. Ich, der Herr, habe gesprochen. Jedem dieser bösen Menschen, die sich in der Wüste gegen mich aufgelehnt haben, werde ich dies antun. Jeder von ihnen wird hier umkommen. Dies ist das Wort des Herrn. Dank sei dir, Gott. Ihr dürft euch setzen. Ich bete noch. Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, das bist du, langsam im Zorn und voller Treue und Liebe zu uns zugewandt. Du trägst unsere Schuld davon und du vergibst uns. Und heute geht es um etwas, was vielleicht viel näher an unserem Herzen ist, als wir das womöglich wissen. Und ich bete, Herr, dass du uns darin begegnest, auch in diesem letzten Teilsatz, dass du uns die Ohren öffnest und das Herz öffnest und die Augen zu sehen, wo wir Teil der Geschichte sind und uns dann auch hilfst, das umzusetzen, Herr. Danke dafür. Amen. Ich werde auf den Text noch raufkommen, den wir gerade gelesen haben. Doch zuvor möchte ich kurz zusammenfassen, wie wir da jetzt gelandet sind und euch noch einen persönlichen Einstieg geben, worum es heute gehen wird. Wir haben uns jetzt heute mit eingeschlossen 5 Sonntage um 2 Verse gedreht, und zwar aus 2. Mose 34, die Verse 6 und 7. Und da stellt Gott sich selber vor. Er sagt, wer er ist, was sein Charakter ist. Ich lese das nochmal vor. Ich habe das gerade schon gebetet. Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Aber, und das ist der letzte Teil heute, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Damit darf ich diese Serie heute beenden. Gott hat einen Namen. Und vielleicht, wahrscheinlich wird das ganz individuell unangenehm für uns. Aber wichtig ist und bleibt, dass Gott ist, wer ist. Barmherzig und gnädig, immer. Treu, langsam zum Zorn, all das ist Gott uns zugewandt. Und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, dürfen wir auch diesen Schluss nicht abschneiden, ignorieren oder gar canceln und sagen, ha, das brauchen wir nicht. Und ich hoffe, dass, wenn wir das Bild Gottes ganzheitlich sehen, dann lässt sich auch dieser letzte Vers gut verdauen. Zuvor noch eine Worterklärung, auf die Alex Deutscher in seiner sehr, sehr, sehr guten Predigt vor 2 Wochen nicht eingegangen ist. Ich ermutige euch sowieso, wenn ihr das verpasst habt, die nochmal nachzuhören, weil dann macht das Bild auch Sinn. Dann könnt ihr, wie gesagt, auch das von heute leichter verdauen. Aber er hat ein paar Wörter nicht erklärt und das möchte ich jetzt noch tun, weil das in der Umsetzung dann auch wichtig wird. Und zwar ein bisschen mehr zu dem Teilsatz davor, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Wenn Gott hier von Schuld, Vergehen und Sünde spricht, dann meint er 3 sehr ähnliche und dennoch unterschiedliche Ausdrücke oder Auswüchse des Bösen in unserem Leben und in unserer Welt. Für Schuld steht hier das hebräische Wort Avon, das sich auf jegliches schlechte Verhalten bezieht. Von zu viel Gehupe im Straßenverkehr, da gehöre ich auch dazu, bis hin zum Völkermord. All das. Dies und das und alles dazwischen ist damit zusammengefasst, ohne dabei dieses oder jenes größer oder kleiner zu machen. Und dann steht hier das Wort Pescha für Vergehen, und hier wäre die bessere Übersetzung eigentlich Rebellion oder das Gesetzbrechen. Dieser Begriff wird vor Gericht verwendet. Er beschreibt einen Verstoß. Pescha ist dann der Fall, wenn wir eigentlich genau wissen, wie wir uns verhalten sollten, wie das Gesetz es verlangt, wie Gott sich das für uns wünscht und es dennoch aus unserer gottgegebenen Freiheit heraus anders tun. Und zuletzt das beliebte Wort Sünde auf Hebräisch Hatta, was wir auch mit Zielverfehlung übersetzen. Sünde ist Zielverfehlung. In diesem Zusammenhang ist es kein moralischer Begriff, sondern es bedeutet einfach nur, dass wir unser Leben durcheinander bringen, wenn wir das Ziel immer wieder verfehlen. Avon, Schuld, Pescha, Vergehen oder Rebellion und Hatta, Sünde sind die 3 Begriffe, die die gesamte Bandbreite der vom Menschen verursachten Umweltverschmutzung abdecken. Und wie wir vor 2 Wochen gehört haben, trägt Gott all das weg und bewacht dadurch seine Gnade, Treue und Zugewandtheit zu seiner Schöpfung, die er liebt. Gott bleibt uns Menschen in seiner Gnade und Liebe und Treue zugewandt, indem er sich immer wieder für Schmerzen in Beziehung mit uns Menschen entscheidet. Also unbedingt nachhören. Und doch lässt er die Schuldigen nicht einfach davon kommen, lässt er keineswegs ungestraft. Der Kerngedanke ist, und darauf werden wir gleich näher eingehen, dass Jahwe von Natur aus gnädig und barmherzig ist, aber gleichzeitig auch gerecht. John Mark Comer schreibt dazu, Zitat, die westliche, säkulare Weltanschauung, mit der wir aufgewachsen sind, leugnet im Grunde genommen die Sündhaftigkeit des Menschen. Die Vorstellung, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen, dass jeder von uns von Geburt an verdorben ist, dass etwas tief in unserem Innersten in unserem innersten Wesen verzerrt ist, das passt nicht in unsere Zeit. Ist ein Überbleibsel einer religiösen, traditionellen Welt, von der wir uns verzweifelt lösen wollen. Und eine kulturelle Irrlehre in unserer neuen christlichen, nachchristlichen Welt. Das blinde Vertrauen der westlichen Welt in Politik, Bildung und die nächste Killer-App, die unsere eigene gottlose Utopie einleiten soll, ist bestenfalls hoffnungslos naiv. Und weil unsere Gesellschaft leugnet, dass alle gesündigt haben, ist sie gezwungen, jemand anderem die Schuld für das Böse in der Welt zu geben. Was auch immer das Thema ist, Wirtschaft, Terrorismus, Gesundheitswesen, es ist immer die Schuld eines anderen. Diese anhaltende Verleugnung spaltet unsere Gesellschaft zutiefst und mehr noch unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir uns weigern, auch nur zuzugeben, dass wir sündig sind, können wir Jahwes Vergebung nicht empfangen. Gott Jahwe ist gnädig und barmherzig und gerecht. Und Gerechtigkeit ist doch was Gutes, oder? Also eigentlich schon. Also zumindest dann, wenn mir jemand Unrecht getan hat, mich verletzt hat, mich missbraucht oder im Stich gelassen oder betrogen hat, dann ist doch Gerechtigkeit gut, oder nicht? Unser Verständnis von Gerechtigkeit dreht sich leider oft eher um Vergeltung. Also der hat mir das getan, also kriegt er oder sie das zurück. Oder auch Rache im schlimmsten Fall. Aber bei Gottes Gerechtigkeit geht es um die Heilung und die Erneuerung der Welt. Und deshalb ist seine Gerechtigkeit nicht starr. Also wenn du das tust, dann bekommst du das, dies für das, sondern sie ist flexibel, sie lässt Spielraum. Denn wenn wir Buße tun, reagiert Gott darauf mit Gnade und Barmherzigkeit. Aber wenn wir nicht Buße tun, also Reue zeigen für unser Verhalten und dann auch anders handeln, unser Verhalten ändern, wird er nur eine gewisse Zeit warten, bevor er unserem Amoklauf ein Ende setzt. Jahwe strebt nach einer Welt ohne Böses. Ohne Kinderarbeit in der Textilindustrie in Bangladesch, ohne Sexhandel, ohne grausame Diktatoren, Korruption, Missbrauch, ohne Rassismus oder Frauenfeindlichkeit, ohne Angst, Depression, ohne Scheidung, dem Zerfall von Familien, ohne Altersarmut, was auch immer dir einfällt, ohne all das, nichts davon. Wie viele von euch würden gerne in solch einer Welt leben? Ohne all das leidvolle, schmerzvolle, boshafte Handeln von uns Menschen. Und wisst ihr, das könnt ihr auch, denn wenn ihr Jesus heute nachfolgt, werdet ihr das eines Tages auch tun. Weil Jahwe auch gerecht ist und er versprochen hat, dass er einmal alles neu machen wird. Wir sehnen uns so oder so nach Gerechtigkeit. Für die Kleinen oder für die Großen vergehen und alles dazwischen. Und wenn wir die Nachrichten anmachen, mein Mann liebt es, Nachricht zu sehen. Ich höre mittlerweile auf. Ich gucke einmal alle 2 Wochen oder so rauf, weil ich es nicht mehr hören kann oder nicht mehr sehen kann. Aber dann kommt es doch vor, dass der Gedanke kommt, kann bitte jemand endlich mal was dagegen tun? Und zwar bitte so schnell wie möglich, heute noch. Und deshalb ist es gut, dass wir an einen Gott glauben, der keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht. An den Kindern und Kindeskindern an der 3. und 4. Generation. Vor 3 Jahren haben wir schon mal darüber gesprochen, über das Thema. Nämlich Uta hat das damals getan. Und wir haben euch sogar eine Hausaufgabe mit in die Sommerferien gegeben. Und zwar dieses Workbook, das Genogramm-Workbook. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Ich vermute mal, dass vielleicht 10, vielleicht 20% sich tatsächlich daran rangewagt haben. Das ist das Letzte in Papierform. Ich habe es noch als PDF. Also wenn du heute denkst, jetzt ist es dran, ich werde nicht mehr länger warten, dann nimm dir das letzte Exemplar mit oder lass dir die PDF von mir geben. Und ich habe das natürlich als gutes Vorbild unserer Kirche gemacht. Und damals, also das ganze Heft durchgearbeitet und auch 2 Gespräche mit 2 Familienangehörigen auf beiden Seiten meiner Familie gehabt. Und das war sehr intensiv und durchaus auch unangenehm. Und einiges davon, was ich damals mitbekommen habe, war mir schon bekannt, anderes nicht so sehr. Und auf die Gefahr hin, dass ihr hinterher nicht besser von mir denkt und euch vielleicht sogar fragt, was noch alles Schlechtes in Lotte steckt, das ihr gerade nicht seht. Hier mal ein kurzer, zusammengefasster Blick in die Schuld und Vergehen meiner Familie. Das ist mein Genogramm von 1840 bis heute. Die Generation meiner Kinder, mein Mann und ich, meine Schwester, die Familie meiner Mutter, die Familie meines Vaters. Und ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in die Schuld, die Vergehen, die Sündenlast meiner Familie. Ich weiß von einem Nazi-Offizier in meiner Familie, der 1945 auch gefallen ist. Der Rest meiner Verwandtschaft lebte in dieser Zeit vermutlich angepasst oder hat irgendwie auch mitgemacht oder es verleugnet, damit sie die Zeit irgendwie auch überstehen, überleben können. Wohlgemerkt, alle meine Vorfahren waren gläubige Christen. Einer meiner Großväter war mehrere Jahre in Kriegsgefangenschaft in Sibirien und nachdem er zurückkehren durfte, hat er nie wieder gehungert. Und er hat nie annehmen können, was im Krieg in Deutschland passiert ist, warum er dafür in den Krieg gegangen ist und in die Gefangenschaft. Ich weiß von mindestens 4 Scheidungen und 2 Ehen, die nur unter Zwang überlebt haben. Auf einer Seite meiner Familie haben die Geschwister schon seit 3 Generationen ein ambivalentes Verhältnis miteinander und ja, dazu gehören auch ich und meine Schwestern. Auf beiden Seiten der Familie sind auch die Beziehungen zu den Eltern bestenfalls eingeschränkt oder sogar abgebrochen, auch über mehrere Generationen hinweg. Schwere körperliche und psychische Erkrankungen sind in meiner Familie auch nicht unbekannt. Krebs, MS, Adipositas aufgrund von vielen ungesunden Lebensentscheidungen, Depression, ein früher Herzinfarkt und mehrere Schlaganfälle gehören unter anderem auch dazu. Es gab einen wirklich nicht sehr schönen Selbstmord vor 9 Jahren. Mindestens ein uneheliches Kind, eine Abtreibung. Es gibt Jähzorn, einen hohen Grad an Narzissmus gepaart mit Hochmut und viel zu viel emotionale Distanz in meiner Familie. Von der Generation vor mir, die in direkter Verbindung zu mir stehen, also meine Eltern und so, leben nur noch meine Eltern und eine Tante. Alle Beziehungen sind kompliziert. Und mit meinen Schwestern kämpfen wir zusammen um ein Miteinanderbleiben. Meine Eltern haben sich, als ich 25 Jahre alt war, in dem Jahr, als ich meinen Mann Edwin kennenlernte, scheiden lassen. Der Trennungsprozess startete allerdings bereits 8 Jahre vorher, war chaotisch und jahrelang sehr hässlich und hat mich und meine Schwestern sehr unterschiedlich, aber alle von uns tief verletzt. Über 20 Jahre nach der Trennung meiner Eltern bleiben Schmerzen, Wunden, Narben, die heute immer noch mehr oder weniger unsere Beziehung beeinflussen. Und jetzt bin ich auch noch verheiratet mit einem indischen Mann und der bringt noch seine ganz eigene komplizierte Familiengeschichte mit. Kurz gesagt, auch in der Ehe seiner Eltern lief nicht alles rund. Sein Vater hat eine 2. uneheliche Frau und Edwins Mama ist 2019 plötzlich viel zu früh verstorben. Und die Frau gab es vorher schon. Und bevor Edwin und ich im Januar 2011 geheiratet haben, haben wir uns sehr bewusst mit unseren Eltern, mit den Geschichten auseinandergesetzt, darüber gesprochen. Und das, was wir wussten, damals auch im Gebet vor Gott gebracht. Denn wir wollten und wollen auch immer noch nicht, dass unser Eheversprechen in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet, Einfluss hat auf unsere Ehe. Dass wir sagen können, Scheidung ist keine Option für uns. Vor ein paar Jahren meinte ein Familienmitglied meiner Familie, nachdem es erfahren hatte, dass Edwins Vater Ehebruch begangen hat, dass es fruchtbar und gesund wäre, Edwin nochmal darüber aufzuklären, dass ja auch er mit so einer Erbsünde in großer Gefahr stehe, seine Ehefrau, also mich, auch zu betrügen. Wie nett, danke dafür, dachten wir beide. Ja, Edwin und ich wissen um einen großen Teil der Schuld, der Vergehen und der Sünden unserer Vorfahren. Und wir sind auch nicht unschuldig. Aber wir haben zusammen entschieden, dass wir für uns selbst und für die nächste Generation ein anderes Erbe hinterlassen wollen. Mehr gottgewollte Freiheit, mehr gesunde Beziehungen, ein Zuhause, das Bestand hat, wo meine Kinder und Enkel noch in 20, 30, 40 Jahren gerne nach Hause kommen wollen. Ein gesunderes Erbe für die kommenden Generationen. Und wisst ihr was? Ich glaube und hoffe, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin. Aber das war und ist und bleibt ein ehrliches Hinschauen, Umkehren, Buße tun, sich Splitter und Balken aus den eigenen Augen entfernen lassen, vergeben und um Vergebung bitten. Es bleibt ein kontinuierliches Heilerwerden. Ich glaube an einen Gott, der keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Und dieser Text hat mehrere Ebenen. Und die erste Ebene lautet, die Schuld der Eltern hat Konsequenzen für die Zukunft der Kinder. Ob du es glaubst oder nicht, ob du die Augen davor verschließt oder auch nicht, die ungesunden, schädlichen, kranken oder verborgenen Zielverfehlungen, die du begehst oder vor vielen Jahren begangen hast, dein ungesunder Lebensstil, die zerbrochenen Beziehungen, der vergangene Schmerz und die Verletzungen deiner Eltern, die du nie überwunden hast, all das hat Folgen für die nächste Generation. Es schadet immer und in erster Linie deinen Nachkommen. Und selbst wenn du keine Kinder hast oder noch keine Kinder hast oder nie Kinder bekommen wirst, dein unbewältigter Ballast wirkt sich immer auch auf dein Umfeld, auf deine Beziehung aus. Zum Beispiel, trotz der lächerlichen PR-Kampagne unserer Gesellschaft, die Scheidung als gefahrlosen Ort für Kinder verkauft und Patchwork-Familien als etwas Wunderbares darstellt, sind die Folgen einer gescheiterten Ehe unermesslich. Trauer, Vertrauensprobleme, davon kann ich ein Lied singen, Unsicherheit, finanzielle Belastung, chaotische Feiertage, Weihnachten, absolut chaotisch. Wenn Eltern sündigen, sind die Kinder die Leidtragenden, immer. Die nächste Ebene lautet, Schuld liegt in der Familie. Macht ja Sinn, habe ich gerade schon gesagt. Aber nochmal konkreter. Erbsünde, das ist das christlich-theologische Wort dafür oder auch generationsübergreifendes Trauma ist eine reale Tatsache. Man hat nach 2000 in der Epigenetik an Mäusen und Fliegen geforscht. Ob traumatische Erfahrungen, negativer Stress oder andere Angsterfahrungen an die nächste Generation weitergegeben werden. Und tatsächlich konnte man feststellen, dass solche Erfahrungen Spuren in der nächsten Generation hinterlassen. Bei Tieren, wohlgemerkt. Tatsächlich nachweisbar. Spannend, oder? Könnt ihr googeln. Sünde und Schuld liegt genau wie deine DNA ebenfalls in der Familie. Und sie kann von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Sünde einer Generation wird oft zur Sünde der nächsten Generation und möglicherweise auch der übernächsten und der darauffolgenden. Keiner von uns kommt auf die Welt ohne eine ganze Menge Ballast von unserer Familiengeschichte mit sich zu tragen. Wie der Vater, so der Sohn. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und allzu oft leiden wir unter genau denselben dysfunktionalen Mustern in unserem eigenen Leben wie unsere Eltern. Ja, Gott, Jesus, der Heilige Geist mag in unserem Herzen sein, aber unsere Oma ist in unseren Knochen und der Opa in unseren Muskeln. Als ich Mutter wurde, ratet mal, was mir klarer geworden ist. Dass viel mehr von meiner Mutter in mir steckt, vor allem auch das, was ich eigentlich hinter mir lassen wollte, als mir bewusst war. Wir können unserem Nachnamen nicht entkommen. Ja, auch im ganz Positiven. Also wir kriegen auch schöne Sachen von unserer Familie mitgebracht. Das wollte ich an diesem Punkt auch nochmal sagen. Aber eben nicht nur das. Darum geht es heute nicht. Und die letzte Ebene lautet, Weil Jahwe gerecht ist, wird er die Sünde in jeder einzelnen Generation weiterhin bestrafen bzw. wegtragen, bis sie vollständig verschwunden ist. Und das bedeutet im Grunde genommen, wenn wir das übertragen, weil dein Vater oder deine Mutter dir Unrecht getan hat, egal wie, dir ein schlechtes Vorbild war, bist du deshalb nicht aus dem Schneider. Du kannst nicht sagen, ja, die sind schuld und ich bin das Opfer und deswegen kann ich weiterhin so handeln und so tun und so leben, wie ich möchte und andere dabei verletzen. Das geht nicht. Du musst auch die Konsequenzen deines Handelns dir anschauen. Und an diesem Punkt kommen wir nochmal zu den Israeliten und zu ihrer 40 Jahre langen Wüstenwanderung. Der Kontext ist folgender. Die Israeliten sind endlich befreit aus jahrhundertelanger Sklaverei in Ägypten. Und sie ziehen seit etwa einem Jahr plus durch die Wüste. Gott Jahwe hat sie die ganze Zeit auf vielfältige, wundersame Weise begleitet. Und nun sind sie endlich am Rande Kanaans angekommen, dem neuen, exotischen, verheißenen Land. Und als sie ankommen, schicken sie 12 Spionen in das Land und erfahren, dass es voller Amalekiter ist. Ein barbarischer, masochistischer Stamm alter Krieger. Und sie haben auch noch Riesen. Also wirklich Riesen. Das ist eine andere Geschichte. Aber die Israeliten sind ehemalige Sklaven. Über Generationen, von Generation zu Generation zu Generation sind sie Sklaven. Das steckt tief in ihrer DNA und ihren Knochen fest. Und von daher ist es eigentlich auch keine Überraschung, dass sie sich weigern, dieses Land zu betreten. Und dass, obwohl ihr Gott ihr gesagt hat, ich bin mit euch, ich gehe mit euch rein, ihr könnt das mit mir zusammen tun, glauben sie ihm nicht. Stattdessen wollen sie einen neuen Anführer wählen, um nach Ägypten in die Sklaverei zurückzugehen. In ihren Augen die bessere Option. Das Problem ist, nach allem, was sie mit Gott erlebt haben, vertrauen sie Jahwe immer noch nicht. Also sündigen sie. Denn Sünde bedeutet im Grunde genommen, Gott nicht zu vertrauen. Und Jahwe antwortet, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mit mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Und dich, Mose, aber will ich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Gott sagt, dass er mit Mose und seiner Familie einen Neuanfang startet. Haben wir irgendwie schon mal gehört, vor 2 Wochen mit Noah, so ähnlich, aber doch irgendwie anders. Aber Mose ist anderer Meinung und beginnt, Gott mit seinem eigenen Charakter zu konfrontieren. Und er zitiert wortwörtlich das, was wir die ganzen letzten Wochen schon gelesen haben, nämlich in 2. Mose 34, 6 und 7. Er sagt, also an anderer Stelle, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt. Aber keineswegs ungestraft lässt er die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern einer dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade. Und so, wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Mose fordert Jahwe auf, Jahwe zu sein. Seinem Wesen treu zu bleiben. Vergebungsbereit zu sein. Und das ist er auch. Und das tut er auch. Aber die Geschichte ist leider hier noch nicht am Ende. Und ja, die nächsten Zeilen sind beunruhigend. Ich werde ihnen vergeben, wie du gebeten hast. Aber so wahr ich lebe und so wahr die Erde erfüllt wird von meiner Herrlichkeit, soll keiner dieser Menschen das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe, jemals sehen. Sie haben meine Herrlichkeit und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, miterlebt und mich trotzdem immer und immer wieder herausgefordert, indem sie meine Anweisungen nicht befolgten. Keiner von denen, die mich verachtet haben, soll das Land sehen. Aber eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden von euren Feinden verschleppt werden, bringe ich sicher in das Land. Sie werden dieses Land kennenlernen, das ihr ausgeschlagen habt. Eure Leichen werden in der Wüste verwesen und eure Kinder müssen die Folgen eurer Treulosigkeit tragen. Sie sollen 40 Jahre lang als Hirten durch die Wüste wandern, bis auch der letzte von euch in der Wüste gestorben ist. Weil die Männer 40 Tage das Land erkundet haben, sollt ihr 40 Jahre lang die Folgen eurer Sünde tragen. Ein Jahr für jeden Tag. Ihr sollt erfahren, wie es ist, mich zum Feind zu haben. Ich, der Herr, habe gesprochen. Jahwe war und ist barmherzig. Und doch stirbt hier eine ganze Generation in der Wüste, weil sie einfach noch nicht die Art von Menschen sind, die aus der Sklaverei in das gelobte Land einziehen können. Gott musste warten, bis die neue Generation heranwuchs, um es erneut zu versuchen. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, die Kinder mussten für die Sünden ihrer Eltern büßen. Sie mussten 40 Jahre lang hinter Mama und Papa durch die Wüste ziehen. Jahwe, Gott, ist vergebungsbereit, immer. Aber Sünde ist es nicht. Sie neigt dazu, uns zu verfolgen, wenn wir sie nicht loslassen, wenn wir sie nicht abgeben, wenn wir nicht zu Gott damit kommen und frei davon werden. Sie hat Konsequenzen. Wir können den Segen verpassen. Auch wir können wie Israel enden. Vergeben, ja, absolut. Aber dennoch verloren in der öden Wüste. Und wir hier und heute, wir sollten Schuld, Rebellion und Sünde viel ernster nehmen, als wir es häufig tun. Denn Gott tut es. Wenn Edwin, mein Mann, sich nicht mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt hätte, wäre Ehebruch eine reale Möglichkeit für uns. Wie der Vater so der Sohn halt, ne? Unsere Ehe könnte zu Bruch gehen. Und ich könnte in der Zukunft eine distanzierte Beziehung zu meinen Kindern und Enkeln haben. Meine Schwestern und ich würden vielleicht den Kontakt abbrechen. Und ich könnte krank, bitter, jähzornig, in einer absoluten Opferhaltung einsam sterben. Und einiges davon an meine Kinder weitergeben. Will ich das? Auf gar keinen Fall. Also kämpfe ich mit der Last der Sünde und werde dies auch weiterhin tun, denn ich möchte den Segen für mich selbst und für die nächste Generation nicht verpassen. Überspitzt gesagt, ich will nicht über das Wasser des Jordan schauen, kurz bevor ich das Leben betrete, was Gott sich eigentlich für mich vorgestellt hat, nur um dann alles wegzuwerfen und Jahre meines Lebens in Reue zu verbringen. Und du? Was könntest du tun? Was wirst du damit machen, was du heute gehört hast, so beunruhigend und konfrontativ es auch sein mag? Was wirst du damit machen? Du kannst das Heft mal durcharbeiten. Also, wie gesagt, ich schicke es euch gerne zu. Kommt auf mich zu hinterher. Das wird helfen, möglicherweise. Ich denke, es wird helfen. Du kannst hoffen, dass deine Eltern ihre Schuld, ihr Vergehen und ihre Sünde klären, damit du in neuer, echter Freiheit leben kannst. Und an diesem Punkt eine liebevolle, pastorale Ohrfeige von mir an alle Eltern, die heute hier sind oder es in den kommenden Wochen oder Tagen noch nachhören werden. Wenn du wüsstest, dass es etwas gibt, dass du als Elternteil tun könntest, um deinen Kindern den Weg in die Zukunft zu ebnen, ihre Last zu erleichtern, ihnen mehr Freiheit zu ermöglichen. Warum würdest du es dann nicht tun? Warum solltest du warten? Warum solltest du nicht alles tun, was in deiner Macht steht, um es ihnen leichter zu machen? Hilfe suchen, in Seelsorge gehen, deine Probleme aufwarten, Buße tun, umkehren, dein Leben verändern, vergeben und sich zu entschuldigen bei deinen Kindern. Warum solltest du das nicht tun? Mit Gott zusammen natürlich, nicht alleine. Er hilft dir dabei und du hast Menschen um dich herum, hoffentlich, die dich auch dabei anfeuern. Wisst ihr, ich kann dir Gründe nennen, warum du das nicht tun möchtest. Aber das werde ich an dieser Stelle nicht tun, denn meine Eltern sind auch nicht wirklich bereit dafür. Aber ich habe mittlerweile selbst zwei Kinder. Und ich möchte, dass sie in all das hineinwachsen, was Gott für sie vorbereitet hat. Und deshalb werde ich mein Mögliches tun, mit Gott an meiner Seite, mit Menschen an meiner Seite, um das aufzuarbeiten, was ich jetzt schon tun kann. Und Friederike hat mir vor ein paar Wochen was erzählt. Du kannst nach vorne kommen. Und ich habe sie gebeten, kurz das mit euch hier und heute zu teilen.
Ja, ich stehe hier vorne, weil ich heute meine Eltern ehren darf und ich werde wahrscheinlich emotional werden, weil ich schon in der Vorbereitung gemerkt habe, wie viel mir das bedeutet. Meine Eltern haben beide auch ihre eigene Geschichte, sie hatten ihre Lasten zu tragen und meine Eltern waren wie alle Eltern nicht perfekt. Ich glaube, es ist unumgänglich, dass man seinen Kindern nicht die eine oder andere Last mitgibt. Und ich weiß aber auch, dass es Dinge gibt, die meine Eltern gebrochen haben in den Generationen und die sie meinen Brüdern und mir erspart haben. Wie gesagt, meine Eltern sind nicht perfekt. Ich habe auch das eine oder andere erlebt und mitgenommen, Glaubenssätze aus meiner Kindheit. Und als ich so Teenager war, haben meine Eltern beide in einem gewissen Rahmen so eine christliche Seelsorgeschulung gemacht. Und haben natürlich ganz viel Heilung selber erfahren. Aber was sie danach gemacht haben, ist, dass sie auf jeden einzelnen von uns, also auf mich und meine beiden Brüder zugekommen sind und sich für Dinge entschuldigt haben, die sie falsch gemacht haben in unserer Kindheit, die sie uns mitgegeben haben, wo sie gesagt haben, hey, das war nicht gut. Und das ist jetzt sehr abstrakt und ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Und das ist etwas, was ja ganz viel Heilung für mich persönlich bedeutet hat. Ich bin so ein Mensch und ich war schon immer so ein Mensch, der alles letzte Minute gemacht hat. Ja? Also wenn es Hausaufgaben in der Schule gab oder einen Vortrag vorzubereiten war, dann habe ich den natürlich den Abend vorher angefangen. So, mein Papa war so ein sehr lösungsorientierter Mensch. Das heißt, Versagen war keine Option, Aufgeben war keine Option. Es war super, dass mein Vater mir immer geholfen hat. Ich habe immer alles fertig bekommen, es war alles immer top. Das Problem war, und wahrscheinlich kamen da auch andere Sachen dazu, dass ich gelernt habe, Versagen und Aufgeben ist keine Option. Und das ist natürlich ziemlich schwierig. Das heißt, ich habe immer gekämpft, ich habe immer alles gegeben, egal was es gekostet hat. Ja? Und das ging auf meine Kosten, das ging auf meine eigene Gesundheit und all das. Und ich stand an einem späteren Punkt in meinem Leben, da habe ich meine Masterarbeit geschrieben und alle, die von euch schon mal vielleicht eine Abschlussarbeit geschrieben haben, wissen, wie anstrengend das ist. Und ich stand an dem Punkt, wo ich dachte, boah, ich kann das nicht, ich kann es einfach nicht mehr, ich habe nichts mehr zu geben. Und normalerweise bin ich so ein Mensch, wenn es mir nicht gut geht, dann rufe ich meine Mama an. Aber das war so ein Sommerabend und ich war kaputt und ich war fertig und ich dachte so, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und ich habe meinen Papa angerufen, der Mann, der mir immer geholfen hat, der immer die Lösung hatte. Aber an diesem Abend hat er was zu mir gesagt, wo ich gemerkt habe, hey, wir sind total zusammengewachsen, weil er verstanden hat, wer ich bin und was ich brauchte. Und er hat gesagt, hey, ich bin stolz auf dich. Und egal, was passiert, egal, wenn du jetzt sagst, du ziehst es nicht mehr durch. Wir lieben dich und egal, was kommt, es gibt eine Lösung und das Leben geht weiter. Und das war so ein krasser Moment für mich, ja. Also ich bin immer noch dabei zu wachsen, zu merken, okay, ich bin nicht davon abhängig, was ich leiste. Das macht nicht meine Identität aus. Und das war so ein krasser Moment der Heilung für mich. Und hat aber noch was anderes geschaffen. Es hat nämlich Raum geschaffen. Und ich habe heute eine Beziehung zu meinen Eltern, wo ich weiß, egal was schief geht, ich kann kommen. Und mein Papa liebt mich und meine Eltern sind da für mich. Ich habe jetzt eine Beziehung zu meinen Brüdern, in der wir total ehrlich sein können, wo wir sagen können, hey, mir geht's gerade nicht gut. Und das ist das, was meine Eltern geschaffen haben. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt Dinge, die sie aus Generationen davor gebrochen haben, von denen ich nicht mal weiß, dass sie da sind. Und wie gesagt, das ist Gnade Gottes, dass ich diese Eltern habe und dass sie das für mich gebrochen haben und dass sie mir das ermöglichen.
Danke, Friederike, fürs ehrliche Teilen. Ja, ihr könnt mal klatschen. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Bei mir ist es so Freude für dich und Trauer für mich. Also ich freue mich total, dass deine Eltern das für dich, für eure Familie, für deine Brüder und dich gemacht haben. Und Das ist toll, aber was, wenn das nicht für dich passiert? Wenn du durch die Wüste ziehst und keinen Rückenwind von der Generation vor dir spürst. Was dann? Und falls du dich so in einer ähnlichen Situation wie ich befindest, oder deine Eltern sich nicht konkret mit dem Ballast ihrer Vorfahren auseinandersetzen möchten oder es auch nicht können, du kannst es trotzdem tun. Warte nicht auf sie. Tu es selbst. Ich weiß, das ist unfair. Du denkst vielleicht, ach Mann, schade für sie, schade für dich. Aber warte nicht auf deine Eltern. Du machst den ersten Schritt. Tu es für dich selbst und für deine Beziehung im Hier und Jetzt und auch in der Zukunft. Fang heute damit an. Tu Buße, wo Gott dir Schuld und Sünde offenbart. Aufrichtige Reue, gefolgt von einer Änderung deines Lebensstils. Und mach es, wenn du kannst, nicht alleine. Hier sind einige von uns in dieser Kirche, die diesen Weg schon eine ganze Weile zusammen auch gehen und bestimmt auch Weggefährten für dich wären, wenn du fragst. Aber dafür musst du bereit sein, ganz ehrlich mit dir selbst zu sein. Mit Gott und dann auch mit jemandem. Und du kannst es heute zu Jesus bringen. Lüg dich nicht mehr selbst an. Such nicht länger Ausreden dafür, warum es nicht geht. Bring es einfach zu Gott, Yahweh. Was hindert dich daran? Die Versöhnung von Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit findet sich im Tod Jesu. Das ist der höchste Ausdruck von Gottes Wesen. Die Spannung wird endlich aufgelöst. Es liegt in Gottes Natur, Barmherzigkeit zu zeigen und zu vergeben. Aber es liegt auch in seiner Natur, mit der Sünde abzurechnen. Und das kommt schließlich am Kreuz zusammen. Ja, Gott wird zornig über Ungerechtigkeit und all das, wovon wir heute schon gehört haben. Aber er nimmt den Zorn auf sich selbst. Er bezahlt die endgültige Rechnung der Sünde mit seinem eigenen Blut. Und darüber werden wir auch an anderer Stelle noch mal genauer sprechen. Aber als Christen bekennen wir seit fast 2000 Jahren, dass das Kreuz das Zusammenwirken von Vater und Sohn war, um Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu vereinen. Um alle Sünden der Welt und das Böse, das sie hervorbringt, im Tod Jesu auf sich zu nehmen und in der Auferstehung Jesu das wahre Leben freizusetzen. Nochmal, auch weil wir in einer Woche Ostern feiern. Lass Jesus am Kreuz stellvertretend für deine Schuld, deine Rebellion, deine Sünde sterben und es auf sich nehmen. Brich die Macht der Sünde über deinen Tod, über dich im Tod. Und lass dich befreien in der Auferstehung. Das ist eine gute Nachricht für uns alle. Wir können befreit von Sünde leben. Sogar von der Sünde, die schon über Generationen zurückreicht. Wir müssen nicht in ihr gefangen bleiben. Was für deine Eltern galt, muss nicht für dich gelten. Du kannst den Lauf deiner Familiengeschichte ändern. Hier, jetzt mit Jesus in christlicher Gemeinschaft, es liegt an dir. Du hast einen freien Willen, du darfst dich selber dafür oder dagegen entscheiden. Aber ich möchte dich einladen, diesem gnädigen, barmherzigen, liebenden, treuen Gott zu vertrauen. Ihm das Schlimmste von dir anzuvertrauen. Und ihm dabei zuzuschauen, wie er dich befreien möchte. Deine Sünde wegträgt und dir wahrhaftig vergeben wird. Selbst wenn Jesus noch für dich neu ist und du ihn nicht kennst, er ist auch für dich. Er ist auch für dich und deine Schuld gestorben. Und ich möchte mit den Worten vom Hirten, Psalmisten, König, Ehebrecher, Sünder und Ebenbild Gottes abschließen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben.